Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder das Aktien- und Krypto-Update gemeinsam mit meiner Schwester Tumay. Und die Märkte, die sind ja in den letzten Wochen nicht so wirklich gut gelaufen. Und wir wollen natürlich darüber sprechen, warum das so ist, ob das so weitergeht, was man jetzt machen sollte, kaufen, verkaufen, halten. Und dementsprechend gab es auch viele Fragen aus der Community über Instagram, die wir euch auch gerne beantworten wollen, was man jetzt in dieser außergewöhnlichen Börsensituation machen sollte. Hallo Tumay.
Hey Theo, die Märkte waren in den letzten Wochen ja sehr turbulent. Wie ist denn die aktuelle Stimmung am Markt?
Wie ist die aktuelle Stimmung am Markt? Die ist ausgesprochen negativ. Es gibt ja immer diesen Fear und Greed Index, eine Zahl zwischen 1 und 100, die ja besagt, wie das aktuelle Sentiment am Markt ist. Der Fear und Greed Index steht aktuell bei 15 und noch vor einem Jahr stand er bei 76. Also letztes Jahr, vor genau einem Jahr, noch bei Extreme Greed, also alle total bullish auf Tech, auf künstliche Intelligenz, auf die USA. Und heute eben bei 15, Extreme 4. Das heißt, man hat Angst vor einer Rezession. Der S&P 500 und der Nasdaq sind sogar im Minus. Man weiß natürlich nicht, wie die USA in Zukunft weiter aufgestellt ist als wirtschaftliche Weltmacht und welche Auswirkungen das natürlich auch auf die globale Wirtschaft haben wird.
Interessanter Punkt, Fear and Greed Index. Wie setzt sich der denn zusammen? Also was wird da gemessen?
Was die genauen Komponenten sind, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, das sind halt teilweise wirklich so softe Faktoren, dass man eben Anleger befragt, dass man vielleicht auch Analysten befragt, dass auch das Social Media Sentiment eben versucht zu beurteilen. Man fühlt es ja, wenn du auf Twitter oder auf Reddit bist, wie die Leute gerade so drüber nachdenken. Man spürt es ja auch, wenn man eben mit Leuten spricht, ob die jetzt sagen, oh, hast du irgendwie schon den neuesten XY-Coin gekauft? Versus, Moment mal, ich weiß jetzt nicht, wie ich meinen nächsten Urlaub bezahlen soll, weil die Aktien gerade im Keller sind. Das, was man sozusagen fühlt, wird bei diesem Fear and Greed Index einfach nochmal quantifiziert. Das ist eben auch so das Spannende. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, du musst antizyklisch handeln. Dass du halt sagen musst, okay, es gibt ja die Fundamentalwerte, ne? Also die Companies, die verdienen halt so und so viel Geld. Wenn das Sentiment jetzt sozusagen neutral ist, dann solltest du ja sagen, okay, gut, das ist jetzt relativ objektiv. Wir orientieren uns jetzt vielleicht nur an diesen Fundamentals. Und der Aktienkurs ist vielleicht auch auf einem normalen Niveau. Wenn jetzt Extreme Fear ist, dann könntest du ja sagen, dass ungeachtet der Fundamentals jetzt einfach das Sentiment im Markt so schlecht ist, was natürlich auch zu geringen Kursen führt. Die Kurse sind auch deshalb gerade so niedrig, nicht weil die Firmen schlecht performen, sondern weil einfach alle Angst haben. Und dann wäre es ja zum Beispiel eine gute Idee, jetzt was zu kaufen, aber vielleicht eine ganz schlechte Idee zu verkaufen, weil du jetzt möglicherweise jetzt auf dem Tiefpunkt der Stimmung eben verkaufst, also dass die Kurse viel niedriger sind, als es quasi die Performance der Unternehmen gerechtfertigt. Und andersrum, wenn du eben gerade Extreme Greed hast, dann kann es natürlich sein, dass die Companies schon ganz gut sind, aber trotzdem überbewertet sind, weil alle gerade so diese Börsen-Euphorie haben. Das heißt, ich würde sagen, der Fear und Greed Index ist jetzt natürlich jetzt kein Indikator, woran du jetzt all deine Handlungen festmachen solltest, aber vielleicht mal so ein ganz guter Check, um zu sehen, okay, das, was ich vielleicht selber spüre an Sentiment, wie wird es sozusagen zahlenmäßig eingeordnet? Und bedeutet es vielleicht auch, dass wenn jetzt gerade Extreme Fear ist, vielleicht jetzt gerade nicht der optimale Zeitpunkt ist, um möglicherweise jetzt eben auch Sachen zu verkaufen, die an sich eigentlich ganz solide sind.
Das finde ich jetzt auch ziemlich spannend, diesen Punkt, den du gesagt hast, antizyklisch. Also wir haben hier ja jetzt gerade eine Situation, ja, die Angst auslöst, die aber jetzt nichts mit den Fundamentaldaten zu tun hat, wie du jetzt gerade gesagt hast. Solche Situationen hatten wir ja in den letzten Jahren öfter mal, also zum Beispiel jetzt ein Riesenereignis Corona und danach gingen die Aktienkurse ja wieder steil nach oben oder Beginn des Ukraine-Krieges war ja auch so ein Ereignis und ist jetzt dieses ganze Trump-Ding, wir kommen ja auch gleich zu den Trump-Zöllen, auch so ein Ereignis, wo man dann sagen könnte, okay gut, Extreme Fear, die Aktien machen gerade einen ziemlich krassen Dip, weil es eine emotionale Handlung ist von den Anlegern und hier sollte man auf gar keinen Fall verkaufen, ganz besonders nicht, wenn man die alle gekauft hat bei Extreme Greed, weil dann macht man einfach Riesenverluste. Aber wäre das jetzt, wenn man schon länger im Geschäft ist, ein Signal zum Kaufen? Also was macht denn Warren Buffett normalerweise in so einer Situation?
Also Warren Buffett selbst, der sitzt gerade auf ganz viel Cash und wartet das Ganze einfach mal ab. Aber weil er so viel Cash hat, könnte der vielleicht irgendwann sagen, okay, jetzt geht's wieder aufwärts und jetzt habe ich total viel Geld, um da jetzt billig einzukaufen. Ja? Das heißt, das wäre erstmal eine Möglichkeit. Man muss sagen, dass Aktienkurse in den letzten Jahren extrem volatil sind, weil einfach alle sehr schnell handeln können. Früher musste man sich ja so vorstellen, dass selbst wenn du jetzt irgendwie eine Information bekommen hast, du ja erstmal, keine Ahnung, irgendwie zu deinem Börsenbroker rennen musstest oder mit deiner Bank telefonieren musstest.
Wedeln und so, ja.
Und dann hat es ja alles gedauert. Und heute verbreitet sich ja jede Information super schnell über Social Media. Wenn dann irgendeine schlechte Nachricht kommt, dann weiß es sofort jeder auf Reddit, Twitter und so weiter. Und sowohl die großen Fonds als auch Kleinanleger, die können ja sofort traden über Robinhood und so weiter. Das heißt, die Volatilität ist erstmal ziemlich groß, weil sich schlechte Nachrichten schnell verbreiten, alle schnell die Panik kriegen, dass dann vielleicht auch so eine Art Echo Chamber gibt, was schlechte News angeht, und dann halt alle einfach so, ne, so eine Massenpanik, und dann ist so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Bei diesen Trump-Zöllen ist ja so ein bisschen die Frage, wie real sind die wirklich? Darüber können wir ja gleich mal sprechen. Das Problem ist halt nur, dass irgendwann, sag mal, die Angst, die vielleicht erstmal nur ein Sentiment ist, natürlich auch in die Realwirtschaft überschwappen kann. Dass man vielleicht im ersten Augenblick denkt, okay, gut, ich glaube jetzt nicht wirklich, dass es so schlimm ist, lass mal abwarten, aber je länger diese Unsicherheit dauert, desto mehr passen natürlich auch alle ihr Verhalten an, dass vielleicht privat Leute jetzt sagen, okay, gut, meine Google-Aktien sind jetzt total im Minus, ich kaufe mir jetzt kein neues Auto, ich plane jetzt nicht den teuren Urlaub. Oder dass auch Unternehmen sagen, okay, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht mit den Zöllen, lass mal nicht 100 neue Leute einstellen, sondern lass mal Einstellungsstopp machen, lass mal nicht die neue, weiß nicht, Fabrik bauen, sondern lass die erstmal on hold setzen, solange wir das noch können, bis sich die Situation geklärt hat. Und wenn ganz viele Leute das eben so machen, dann wird eben aus der initialen, ich sag mal, irrationalen Angst dann tatsächlich so eine Art self-fulfilling prophecy, dass dann die Wirtschaft wirklich runtergeht, obwohl sie vorher ohne dieses negative Sentiment eigentlich ganz normal, vielleicht auch positiv weitergelaufen wäre.
Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, Trumps Zölle. Trump will ja Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und die EU verhängen. Was ist die Strategie dahinter? Und meint er das jetzt wirklich ernst?
Was ist die Strategie hinter Trumps Zöllen? Das kann niemand so richtig beantworten, die Frage. Ich glaube, Trump denkt viele Sachen natürlich nicht so von A bis Z durch und seine Berater offenbar leider auch nicht. Prinzipiell ist es so, dass Zölle, die gab es ja schon immer und die haben ja manchmal vielleicht auch so ihre Daseinsberechtigung einfach als Werkzeug im internationalen Handel. Also nehmen wir jetzt an, du bist jetzt Deutschland und sagst, hey, es kommen zu viele Billigwaren aus China hierher und wir werden da überschwemmt und unsere deutschen Produkte sind nicht mehr konkurrenzfähig, dann könntest du zum Beispiel Zölle erheben, um zu sagen, okay, wir machen das alles ein bisschen teurer. Vielleicht auch, damit du eine Art ja Chancengleichheit hast, weil du die Sachen natürlich in China viel billiger produziert werden können. Ne? Das heißt, so eine Art von Protektionismus. Es kann ja auch sein, dass jetzt zum Beispiel jetzt in den USA jetzt deutsche Autos meinetwegen teurer sind oder halt irgendwie Zölle haben, damit halt eher amerikanische Autos gekauft werden. Also jetzt nicht das erste Mal auf der Welt, dass es eben Zölle gibt. Bei Trump ist jetzt irgendwie unklar, ob er damit jetzt gezielt sagt, ich mache Industriepolitik damit, um bestimmte Wirtschaftszweige zu fördern in den USA, um jetzt vielleicht auch amerikanische Produzenten dazu zu bewegen, vielleicht doch nicht in China zu produzieren, sondern die Produktion nach Amerika zu holen, weil wenn die Güter aus China, die von Amerikanern produziert werden, jetzt eben teurer werden, dann lohnt es sich ja vielleicht gar nicht mehr. Und was vielleicht ein Anreiz wäre, doch in den USA zu produzieren. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ne, sei dahingestellt, aber es wäre zumindest so halbwegs rational. Der andere Grund könnte sein, dass Trump vielleicht einfach irgendwelche andere Dinge haben möchte von den anderen Ländern und einfach die Zölle als eine Art Verhandlungschip eben einsetzt. Ein Punkt, den er immer nennt, ist, dass er der Meinung ist, dass Mexiko und Kanada, quasi Nachbarländer zu den USA, ja keine strengen Grenzkontrollen haben, was einerseits Einwanderung angeht, aber vielleicht auch Drogenschmuggel. Wie groß das Problem wirklich ist, kann ich jetzt auch nicht beziffern. Aber da sagt er zum Beispiel, okay, wir erheben diese Zölle, solange ihr eure Grenzen nicht kontrolliert, entweder gegen Drogen oder gegen Einwanderung. Und wenn ihr da einen besseren Job macht, dann können die Zölle auch wieder wegfallen. Gleichzeitig spricht er aber davon, dass er mit diesen Zöllen Geld verdienen möchte, also quasi die Steuern nicht mehr von den US-Bürgern erheben möchte, sondern quasi von den ausländischen Unternehmen quasi oder Ländern, die dann eben die Zölle zahlen sollen. Dann will er ja quasi der amerikanischen Bevölkerung verkaufen, hey, wenn wir so viel Geld an Zöllen einnehmen, dann senken wir eure Steuern oder ihr müsst gar keine eigenen Steuern mehr zahlen. Und jetzt hat er ja irgendwie gestern oder vorgestern gesagt, the American people will have so much money, they will not know what to do with it, ja? Also, okay.
Ja, genau. Das ist eine dreinste Polemik, also irgendwie einfach irgendwas dahergelabert. Hauptsache, es hört sich für die Zielgruppe in dem Moment gut an.
Und aktuell ist ja das Gegenteil der Fall, dass erstmal alles teurer wird für die amerikanischen Bürger, weil wenn jetzt der Ahornsirup aus Kanada jetzt eben, ne, wenn da noch Zölle drauf kommen, dann kostet halt die Flasche Ahornsirup nicht mehr $5, sondern eben $7. Und Walmart, die ja diesen Ahornsirup dann einkaufen, jetzt zu teuren Preisen, die wollen natürlich jetzt auch nicht ihre Gewinne verringern oder Verluste machen, sondern die werden natürlich dann irgendwie die $2 auch draufschlagen. Und dann ist es natürlich ein Nachteil für den amerikanischen Verbraucher. Dann gibt es natürlich auch eine Inflation, wenn natürlich dann eben alles teurer wird. Und das Problem ist eben, dass Trump eben glaubt, dass diese Zölle 10 Probleme gleichzeitig lösen können. Also die heimische Wirtschaft beschützen und fördern und Geldeinnahmen und auch noch die Probleme an der Grenze lösen. Aber wenn jetzt die Probleme aus seiner Sicht an der Grenze gelöst sind, dann gäbe es ja keine Zölle mehr, aber dann gibt es halt auch keine Zolleinnahmen mehr und auch keine Beschützung mehr der amerikanischen Wirtschaft. Und das hat jetzt gestern jemand ganz gut analysiert auf CNN, glaube ich, und gesagt, okay, also ja, Zölle können eine gewisse Wirkung haben, aber sie können nicht alle Wirkungen gleichzeitig haben, weil die halt zum Teil einfach gegenläufig sind. Daher macht es absolut keinen Sinn, so wie es aktuell eben gemacht wird. Und es schadet natürlich allen weltweit, weil dann natürlich die anderen kontern müssen, ja, und eben auch Zölle auf amerikanische Produkte erheben müssen. Jetzt hat ja die EU Zölle gegen die USA angekündigt, sozusagen im gleichen Maße, und Kanada und Mexiko ebenso.
Ja, das ist ein guter Punkt, den wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, weil du bist ja auch promovierter Volkswirt und hier gehen wir ja wirklich auf eine Ebene, die mit globaler Volkswirtschaft zu tun hat. Also hier, Zölle, das hat jetzt Auswirkungen auf alle möglichen internationalen Handelsbeziehungen. Trade War war jetzt hier auch ein Stichwort. Also das grenzt ja schon an Erpressung, was er hier macht, ja. Also was du auch erwähnt hast, vielleicht will er irgendwelche anderen Dinge damit politisch erreichen. Werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf die internationalen Partner, die es betrifft. Also was waren denn da die Reaktionen und was hat das für Auswirkungen jetzt aus der Sicht der Nicht-Amerikaner?
Der spannendste Fall ist natürlich USA und Kanada, weil die ja, ne, eigentlich gute Nachbarn sind. Eigentlich gibt's auch in den USA niemanden, der jetzt sagt, okay, wir mögen die Kanadier nicht mehr, wir müssen jetzt unbedingt mit denen irgendwie einen Handelskrieg irgendwie anzetteln, ja? Also selbst die Trump-Fans, ja, also es gibt natürlich Trump-Fans, die gesagt haben, Mexiko gefällt mir jetzt irgendwie nicht oder die müssen da was an der Grenze machen. Aber es gab jetzt niemanden, der irgendwie vor 6 Monaten morgens aufgewacht ist und gesagt hat, boah, also dieser kanadische Ahornsirup, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht und die Kanadier, die haben mich schon immer genervt, ja. Das heißt, es kommt einfach so aus dem Nichts und ist halt vollkommen unnötig. Und Kanada ist natürlich auch der größte Handelspartner der USA und die USA sind zum Teil auch ziemlich auf Kanada angewiesen, was Energie angeht, was Holz angeht, was auch Stahl angeht. Also ist halt ein super wichtiger Handelspartner. Was jetzt natürlich passiert, ist, dass du jetzt natürlich eine gewisse Art von, ja, Lokalpatriotismus auch hast und halt viele Unternehmen auch sagen, hey, wir kaufen jetzt lokale Produkte, weil da haben wir jetzt keine Lust zu sagen, ja, jetzt irgendwie sagen, die amerikanischen Produkte zu kaufen. Und das ist halt irgendwie total bizarr, weil genauso wie es eigentlich keine Amerikaner gibt, die was gegen Kanadier haben, gibt es halt erst recht keine Kanadier, die was gegen Amerikaner haben, ja. Und die werden jetzt halt einfach total unnötig, nur wegen Trump quasi so gegeneinander aufgestichelt. Und dann gibt's dann halt die Gegenmaßnahmen, die Gegenzölle. Aber irgendwann wird's dann eben auch so sein, dass, also ist jetzt schon so, dass halt ganz viele Kanadier jetzt halt ihren USA-Urlaub dann eben stornieren. Es gibt ja total viele Kanadier, die in den USA Urlaub machen, weil USA natürlich ein super Land ist. Aber da werden sich natürlich dann die Hotels und Restaurants und so weiter halt bei Trump auch bedanken, wenn jetzt halt diese ganzen kanadischen Einnahmen dann eben wegfallen. Und dann ist es vielleicht auch so, dass eben langfristig vielleicht auch Unternehmen sagen oder Konsumenten sagen, hey, ich kaufe jetzt die lokalen Produkte. Dass dann vielleicht auch in Deutschland die Leute ja, sieht man ja auch schon, die wollen ja kein Tesla mehr kaufen. Tesla-Umsätze um 75% eingebrochen. Es gibt jetzt keine Leute, die jetzt, glaube ich, jetzt kein Ford mehr kaufen, ja, weil die ja nicht so, sag mal, so präsent sind wie jetzt Elon Musk, ja. Aber dieses anti-amerikanische Sentiment, das kann sich halt irgendwann schon breit machen. Und vielleicht ist es dann auch einfach langfristig so, dass die Leute sich dann halt dran gewöhnt haben, lokale Produkte zu kaufen. So wie ja auch in China, die Leute irgendwann gesagt haben, okay, naja, wenn es jetzt halt hier bestimmte Produkte zum Beispiel nicht gibt, manchmal ja auch, weil die Chinesen das verboten haben, ja, dann benutzen wir halt nur die lokalen Produkte. Aber dann kannst du eben auch nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, okay, ab morgen sind wir alle wieder Freunde und jetzt kauf doch bitte wieder die amerikanischen Produkte. Irgendwann ist der Zug dann eben auch abgefahren.
Ja, also das trifft ja dann wahrscheinlich auch ziemlich große amerikanische Firmen, wie jetzt zum Beispiel Coca-Cola, sage ich jetzt mal, einfach irgendwas, wo es ja super easy ist, einfach auf ein anderes Cola-Produkt umzusteigen inzwischen. Oder McDonald's, Burger King und so weiter, wo es super easy ist, einfach zu irgendeinem anderen Burgerladen zu gehen. Ja, und das sind ja auch große Arbeitgeber in den USA. Also sind das Auswirkungen, die dann auch eintreten könnten?
Der Trump sagt ja, okay, wir werden Hunderte von Milliarden einnehmen durch diese Zölle. Die Unternehmen und der Aktienmarkt hat jetzt in den letzten 2 Wochen 2000 Milliarden also an Wert verloren, ja. Also das, was er vielleicht langfristig aufbauen möchte an Zolleinnahmen, hat einfach der komplette Aktienmarkt jetzt irgendwie verloren. Und Aktienmarkt sind ja jetzt nicht nur irgendwelche, boah, der arme Multimillionär mit 100 Millionen, der die großen Aktien hat, hat jetzt nur noch irgendwie 80 Millionen. Das sind ja ganz, gerade in den USA gibt es ja ganz viele Leute, die ihre Altersvorsorge ja in Aktien haben, ja. Das sind ja irgendwelche Lehrer oder Kleinanleger, die halt in irgendwelche Fonds eingezahlt haben. Und die Fonds haben davon dann Aktien gekauft von Apple, von Microsoft, Tesla, von McDonald's und so weiter. Und wenn diese Aktien jetzt alle sozusagen runtergehen, dann sinkt halt auch das reale Vermögen von all diesen Anlegern, die halt ihr Erspartes, ihre Rente halt in diesen Fonds drin haben. Das hat dann auch wieder krasse Auswirkungen. Das heißt, diese Leute sind ja nicht nur auf dem Papier arm, sondern die geben dann ja auch weniger aus. Und dann hast du 2 Sachen gleichzeitig. Die Leute haben weniger Geld und kaufen weniger Sachen. Die Sachen, die es aber gibt, die sie kaufen wollen, die werden alle teurer, weil es halt Inflation gibt, weil da auch noch Zölle drauf sind. Und das ist ja sozusagen die schlechteste Situation von allen, dass die Sachen total teuer werden und gleichzeitig die Leute ärmer. Das wäre ja so ein Desaster. Und dann hättest du dann halt auch diese realwirtschaftlichen Konsequenzen, dass vor Trump eigentlich größtenteils alles okay war, auch nicht perfekt, aber größtenteils alles okay, alle Aktienmärkte auf All-Time-High und die Leute eigentlich auch gar nicht so schlecht aufgestellt und jetzt irgendwie so aus dem Nichts zettelst du halt diesen Handelskrieg an, alle verlieren und es ist vollkommen unklar, was es überhaupt bringen soll.
Okay, also einfach nochmal zur Einordnung, kannst du die Zahl nochmal wiederholen, wie viel Kapital Trump jetzt vernichtet hat und wann sich das amortisieren soll?
Also wir reden ja immer viel über Companies wie Apple oder Nvidia und wir wissen ja, dass die ja so um die 3000 Milliarden wert sind. Das heißt, allein wenn jetzt so ein Nvidia jetzt um 10% runtergeht, hast du ja auf Papier erstmal 300 Milliarden verloren, die jetzt irgendwelchen Anlegern fehlen, egal ob es große oder kleine Anleger sind, ja, aber eben auch viele kleine Anleger. Und jetzt ist aber Nvidia nicht um 10% runtergegangen, sondern um 20% und Apple auch und Meta auch und so weiter und so fort. Das heißt, es sind also Tausende von Milliarden von Dollar, die jetzt halt erstmal an Börsenwert verloren gegangen sind, die jetzt halt irgendwelchen Aktionären dann eben fehlen, die halt dadurch jetzt eben auch weniger Sachen kaufen und dann kommen ja irgendwann die ja realwirtschaftlichen Konsequenzen daraus. Das heißt, es ist halt eine Wertvernichtung, wie man sie noch nie gesehen hat, wirklich innerhalb von wenigen Tagen. Und da weiß man natürlich auch nicht, ob sich das dann gleich wieder erholt, wenn Trump dann vielleicht irgendwann sagt, hey, Zölle war ja alles gar nicht so gemeint, ja, keine Zölle mehr und alles wieder gut, ob dann gleich wieder alles auf All-Time-High geht oder ob jetzt eben auch wirklich langfristig sich jetzt eben Unternehmen darauf einstellen und sagen, okay, wir machen jetzt halt weniger Handel mit Amerika, wir konsumieren jetzt halt keine amerikanischen Güter mehr und dann ist der Schaden eben angerichtet. Diese USA-Brand, die ja eigentlich total bewundert ist auf der Welt und jeder liebt ja die USA größtenteils, die hat natürlich totalen Schaden genommen.
Kommen wir doch jetzt mal zu unseren Super 6, damit wir auch mal einen Blick auf unsere Lieblingsaktien werfen. Wie schlägt sich denn Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta in diesem derzeit sehr schwierigen Umfeld?
Genau, also selbst für unsere Super 6 sieht es aktuell nicht gut aus. Da sind alle eben deutlich unter ihren All-Time-Highs und haben zum Teil jetzt eben wirklich so in den letzten Wochen 10-20% dann eben auch an Marktkapitalisierung verloren. Die Super 6 sind ja an sich eine sichere Wette, weil wir in den letzten Jahren ja auch gesagt haben, hey, eigentlich in jedem Marktumfeld haben die immer gut funktioniert. Egal, ob die Zinsen niedrig waren oder hoch waren, egal, ob Covid war oder nicht Covid, Ukraine-Krieg, kein Ukraine-Krieg, Obama, Trump, Biden oder auch jetzt wieder Trump, war ja die Hoffnung, dass die eigentlich so ganz solide Businesses haben, ja. An den Businesses selbst hat sich jetzt eben auch nichts verändert. Die sind eigentlich immer noch so stabil. Also wir werden in Zukunft definitiv mehr AI nutzen und wir werden mehr E-Commerce machen und wir werden mehr Social Media nutzen, mehr YouTube schauen, mehr Instagram nutzen, mehr Apple-Geräte kaufen und so weiter. Also an den Fundamentals hat sich da gar nichts geändert. Aber die Aktien sind halt zum Teil echt so jetzt gerade 20% eben abgerauscht, allein in den letzten Wochen. Da ist natürlich die Frage, okay, ist es jetzt temporär oder geht es alles so weiter? Wenn man vielleicht auf die größeren Indizes nochmal schaut, dann sehen wir eben, dass der S&P 500, der ja eigentlich ultra konservativ ist, weil er ja die 500 größten amerikanischen Unternehmen darstellt, dass der S&P 500 auch 3-4% im Minus ist dieses Jahr. Und der Nasdaq, wo es ja um die 100 größten Tech-Unternehmen geht, der ist halt 9-10% im Minus. Das heißt, man könnte sagen, okay, S&P 500 3% im Minus, Nasdaq 9% im Minus und die Super 6 aktuell, glaube ich, sogar 15% im Minus. Und das ist ja sozusagen Tesla ja noch gar nicht drin. Die sind ja Teil der Mag 7, aber nicht der Super 6. Tesla ist ja noch katastrophaler. Die haben ja 50% an Wert verloren in den letzten Monaten. Das heißt, selbst die aus meiner Sicht nach wie vor besten Companies der Welt haben zumindest an der Börse einiges an Federn gelassen. Aber logischerweise hat es aktuell noch nichts mit der Realität zu tun, weil es ja nicht so ist, dass 20% der Leute beschlossen haben, jetzt nie wieder iPhones zu kaufen oder kein Netflix mehr zu gucken oder jetzt alle ihre Spotify-Abos eben gecancelt haben oder dass jetzt irgendwie die Data-Center-Projekte jetzt storniert worden sind, wovon natürlich auch Nvidia profitiert. Das heißt, aus meiner Sicht sind die wirtschaftlich immer noch extrem gut aufgestellt. Nur das Sentiment ist eben gerade ziemlich schlecht.
Du hast ja jetzt gerade auch die Fundamentals angesprochen. Gibt es denn zu irgendeiner dieser Companies gerade irgendetwas Aktuelles zu berichten? Ist irgendwas passiert? Kam irgendein Geschäftsbericht raus? Oder sind diese Bewegungen jetzt tatsächlich rein umfeldtechnisch?
Die sind eigentlich primär vom Umfeld getrieben, wo man sagen muss, dass Apple gerade so ein bisschen schwächelt. Dazu kommt ja auch in den Tagen nochmal eine eigene Podcast-Folge. Aber Apple schwächelt halt in diesem ganzen KI-Thema wirklich enorm. Wir sprechen ja schon lange drüber, dass Apple ja da nicht so richtig sozusagen aus den Startlöchern kommt. Und dann hat man ja letztes Jahr gedacht, dass die Ankündigung von Apple Intelligence ja so der große Befreiungsschlag wäre. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Features überhaupt nicht funktionieren und auch Siri nicht mit guten KI-Features ausgestattet ist. Man hat ja gehofft, dass eben Siri irgendwann so der super KI-Assistent wird, der alle unsere Apple-Kalender und E-Mails und Kurznachrichten und Handys und Computer und so weiter verwalten kann. Und das neue Siri wurde jetzt erstmal wieder verschoben auf nächstes oder übernächstes Jahr, was ja total krass ist, weil ChatGPT ist jetzt 2,5 Jahre alt. Das heißt, Apple bringt dann vielleicht irgendwann 5 Jahre nach dem Start von ChatGPT eine smarte Siri raus, was natürlich katastrophal ist. Man hat sich die ganze Zeit so ein bisschen gewundert, warum der Apple-Kurs nicht schneller drunter leidet. Aber gerade so in den letzten paar Wochen, auch im Zuge natürlich von dem, was allgemein so passiert, ist Apple dann auch ziemlich abgeschmiert. Das heißt, bei Apple kommt jetzt zusammen, dass das Sentiment allgemein ziemlich schlecht ist, aber Apple tatsächlich auch gerade noch einen Anlass liefert, warum man da vielleicht weniger an die Aktie glauben sollte. Und jetzt so über die letzten Wochen, über die letzte Woche zum Beispiel, ist die Aktie jetzt auch rund 10% im Minus.
Gibt es denn alternative Investment, ja, Möglichkeiten oder Optionen, die du jetzt gerade siehst? Also wenn dieses ganze US-Umfeld jetzt gerade schwierig ist und sehr angstgetrieben, gibt es andere Aktien, die man sich anschauen sollte? Oder sollte man komplett die Füße stillhalten jetzt, ganz unabhängig, ob US-Aktien oder andere Aktien?
Die Frage ist ja immer, wo man jetzt gerade herkommt, ob man jetzt schon stark investiert hat oder eben gerade auf ganz viel Cash sitzt. Und ich glaube, wenn man jetzt eben gerade investiert ist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Wir haben ja vorhin über den Fear and Greed Index gesprochen. Es ist schon gerade Extreme Fear. Der Index ist auf 15. Klar kann es noch immer schlimmer sein und der geht dann auf 5. Und die Kurse können natürlich noch tiefer gehen. Das weiß man natürlich nie. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass wenn du jetzt deine Aktien verkaufst, du jetzt halt echte Verluste einsteckst. Du hättest eigentlich nur noch ein paar Wochen warten müssen und dann hätte es sich von allein irgendwie wieder erledigt. Oder die Aktien wären wieder um 20% oder so gestiegen. Ne? Das heißt, im Augenblick, glaube ich, kann sich Geduld auf jeden Fall bezahlt machen. Und zum Teil kann das halt für dich echt einen Unterschied von zigtausend oder hunderttausenden oder sogar noch mehr ausmachen, dass du einfach nur sagst, hey, ich halte die Füße still, ich schaue mir keine Aktien-Apps an, ich deinstalliere jetzt einfach mal meine Aktien-Trading-App von meinem Handy, damit ich nicht irgendwie in Versuchung gerate, jetzt irgendwelche Panic-Sells zu machen. Denn es könnte schon sein, dass man die extrem bereuen wird, weil sich, wie gesagt, an den Fundamentals eben nichts geändert hat und nur das Sentiment so schlecht ist. Klar, wenn du jetzt irgendwann feststellst, die Weltwirtschaft gerät wirklich in eine Rezession, dann musst du es halt nochmal reevaluieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass es im Augenblick das größere Risiko aus meiner Sicht ist, Panikverkäufe zu machen von wirklich, wirklich guten Aktien. Da ist das Risiko größer, als jetzt, dass die jetzt alle auf Null gehen. Denn das Gute ist ja, bei richtig guten Companies, wie jetzt Apple oder Nvidia oder Microsoft, da stehen ja echte Gewinne dahinter. Das heißt, die können gar nicht auf Null gehen, sondern irgendwann sind die einfach extrem günstig bewertet.
Ist ja kein Bitcoin oder so, so ein Microsoft oder so ein Nvidia, was dann plötzlich auf Null gehen kann.
Ja, genau, das heißt, da ist schon eine Downward Protection, aber tatsächlich, wenn du jetzt halt total in so Meme-Stocks investiert bist, ja, oder halt auch in so total überbewertete Aktien, ja, auch sowas wie Palantir, das kann natürlich schon theoretisch um 80% runtergehen, ja.
Oder
und
Tesla,
auch noch weiter runtergehen.
Ja, ja.
Oder Tesla, das kann halt schon richtig heftig sein. Das heißt, bei den Super 6 mache ich mir gar nicht so viele Sorgen. Also ich würde es, glaube ich, für einen Fehler halten, aus den Super 6 auszusteigen, weil es halt immer noch super Companies sind. Wenn man jetzt aber gerade nicht investiert hat und viel Cash hat, dann könntest du einen Case dafür machen, dass es halt eine super Gelegenheit ist, um jetzt halt die Aktien alle unterbewertet einzukaufen. Weil eigentlich vor ein paar Wochen haben die alle noch 100 Euro gekostet. Die Unternehmen sind immer noch genauso gut und kosten jetzt nur noch 70 Euro, ja. Ist natürlich ein super Zeitpunkt, um jetzt einzusteigen. Oder du sagst, okay, mir ist es alles zu volatil. Selbst wenn es gute Aktien sind, ist es für mich eigentlich psychologisch oder mental zu stressig, wenn es halt die ganze Zeit so rauf und runter geht. Da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich möchte eigentlich in diesem Markt nicht drin sein und bleibe erstmal in Cash. Und ich habe vorhin gesagt, okay, ich würde nicht verkaufen, aber wenn du jetzt sagst, okay, das nimmt mich alles total mit und es macht mich total fertig, dann kannst du auch dafür einen Case machen, dass du sagst, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht zu einem nicht so tollen Kurs verkaufe, ist es sozusagen meine mentale Gesundheit mir wert, da jetzt erstmal auszusteigen und vielleicht das, was ich an Gewinnen habe, immer noch mitzunehmen und mir das Ganze erstmal Ruhe aus der Ferne anzuschauen. Und wenn es dann wieder hoch geht, dann kannst du ja immer auch wieder einsteigen. Wobei, wenn es jetzt so einfach wäre, immer sozusagen das perfekt zu timen und zu sagen, okay, ich steige dann wieder ein, wenn es wieder nach oben geht, da kannst du natürlich auch den Einstieg wieder verpassen. Also es kann natürlich, im dümmsten Fall ist es so, du hast jetzt meinetwegen eigentlich schon ganz gut Geld gemacht mit Nvidia oder anderen Titeln, verkaufst jetzt, musst jetzt Steuern drauf zahlen, ne, 25% Kapitalertragssteuer, überlegst dir dann, ich steige aber sofort wieder ein, wenn das mit den Zöllen jetzt vorbei ist und wenn es wieder nach oben geht und dann zack, dann kaufst du die Aktie halt nicht für $115 ein, sondern jetzt wieder für $130, weil du halt den Einstieg nicht verpasst hast. Das heißt, du hast Steuern gezahlt, um quasi deine Basis zu verringern, um dann in 3 Wochen wieder zu höheren Kursen einzusteigen. Und es wäre natürlich ein echt schlechter Deal, weil du vielleicht auch die Steuern so schnell gar nicht wieder reinholen kannst, beziehungsweise weil du halt den Wiedereinstieg komplett eben verpasst. Also ich glaube, dieses Timing the Market ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und wenn du da nicht der absolute Profi bist, ja, glaube ich, werden das die meisten jetzt nicht unbedingt schaffen. Und ich würde bei den Super 6 erstmal die Füße stillhalten. Anderes Thema ist höchstens Diversifikation. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie so totale krasse Exposure nur in einen einzigen Titel und das klappt vielleicht dann, wenn der Markt total nach oben geht. Aber es gibt natürlich total viele Leute, die, keine Ahnung, weiß nicht, 70% in 3 Titeln drin haben oder sowas, ne? Gibt's natürlich. Da könnte man drüber nachdenken, dann vielleicht ein bisschen breiter zu gehen und zu sagen, okay, ist mir jetzt alles zu crazy. Ich glaube nach wie vor an die AI-Story. Ich glaube nachher wie vor an Nvidia, aber eben nur in einem normalen, rationalen Umfeld. Und in so einem irrationalen Umfeld mit Trump ist mir das alles zu viel. Da würde ich mich doch eher wohlfühlen, jetzt in, einfach nur in den S&P 500 investiert zu sein. Oder sogar in den deutschen DAX, weil jetzt kommen wir ja gleich mal zu den Gewinnern der aktuellen Situation.
Welche Aktie ist denn der Gewinner der Woche?
Tatsächlich sind die ausländischen Aktienmärkte gerade ganz erfolgreich. Vielleicht, weil sich auch global viele Anleger sagen, hey, das mit USA ist gerade zu crazy. Ich schichte jetzt mal um andere Bereiche. Und ich weiß, dass ich ja immer ein Fan davon war oder bin, in die USA zu investieren, weil da aus meiner Sicht nicht viel schief gehen kann. Denn Trump hatte ich jetzt vielleicht nicht ganz so auf dem Radar, ja, dass er solche ganz verrückten Sachen macht. Aber aktuell gibt es natürlich viele Leute, die jetzt zum Beispiel in den deutschen Aktienmarkt investieren. Und tatsächlich ist der DAX dieses Jahr bislang 13% im Plus. Ne, wir haben ja gesagt, S&P 500 ist 4% im Minus. Der DAX ist 13% im Plus. Wir haben das letzte Mal ja schon über das ganze Rüstungsthema gesprochen. 2 Companies profitieren nach wie vor sehr stark davon. Also der Hype um Rheinmetall, der hält immer noch an. Gerade gestern gestern war die Aktie 10% im Plus, im letzten Monat 74% im Plus und allein dieses Jahr 110% im Plus, also in den paar Wochen jetzt, im Jahr 2025. Und ganz spannend, eine andere Company gibt es noch, die heißt Eutelsat. Und Eutelsat ist so ein bisschen das ja Pendant zu Starlink, also da geht es eben um Satelliten, weil wir ja wissen, dass Elon Musk gerade sehr unpopulär ist. Gibt es natürlich gerade viele Leute, die sich nach Alternativen umsehen zu Starlink. Und diese Eutelsat-Aktie, die hat sich in den letzten 2 Wochen verfünffacht. Das ist natürlich auch ein bisschen zu crazy. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen vielleicht zu viel Euphorie. Aber gerade in Deutschland laufen die Aktien eigentlich gerade ganz okay. Was aus meiner Sicht auch so ein bisschen irrational ist, weil so cool funktionieren die Unternehmen auch nicht. Und auch so ein Rheinmetall, der hat halt ein Kursgewinnverhältnis von 110. Also es muss immer geben. Ein relativ konservatives Rüstungsunternehmen aus Deutschland, das ja auch nicht so krass skalieren kann wie jetzt ein Softwareunternehmen, weil die ja tatsächlich Panzer produzieren müssen, hat gerade eine deutlich höhere Bewertung als jetzt ein Nvidia oder sowas. Ja. Und wenn du mich jetzt fragst, okay, wo sind jetzt für die nächsten paar Jahre meine 10.000 Euro besser aufgehoben bei dieser Company Nvidia, die halt jedes Jahr um 100% wächst und die halt ohne Ende skalieren kann und unfassbar profitabel ist, oder jetzt irgendwie Rheinmetall, dann wäre ich nach wie vor der Meinung, dass natürlich Nvidia da die bessere Option ist. Aber ganz klar, jetzt in den letzten Monaten wäre es schlauer gewesen, in Deutschland investiert zu sein, in Europa und natürlich auch in diese, ja, ich sag mal, Industrie- und Rüstungsunternehmen im Vergleich jetzt zu, weiß nicht, Software zum Beispiel. Und das ist jetzt eben die Frage, ob das jetzt ein langfristiger Trend ist oder eben nur eine Momentaufnahme aufgrund der aktuellen Situation.
Ja, aber hier sieht man ja ganz deutlich, da in sicheren Zeiten, in euphorischen Zeiten, in Zeiten, wo man zukunftsgerichtet ist, wo alle denken, hey, ja, mein größtes Problem ist, nehme ich mein Latte Macchiato mit Kuhmilch oder Sojamilch, dass dann eben viel in Richtung Tech, KI, besseres Leben, keine Ahnung, Zukunftstechnologie und so weiter gesteckt wird. Und sobald man in dieser Kriegsnarrative, ja, sei das jetzt echter Krieg oder Handelskrieg oder wie auch immer, drin steckt, ist die Reaktion, sieht man ja hier an der Börse, dass dann so konservative, handfeste Firmen so einen Aufschwung kriegen.
Das macht definitiv einen riesigen Unterschied und hat einen großen Einfluss. Ich muss auch dazu sagen, dass das eine Sache ist, die ich auch noch besser lernen muss. Also ich beschäftige mich ja viel damit, aber natürlich auch nicht alles auf dem Schirm. Und ich beschäftige mich natürlich viel lieber mit, ich sag mal, positiven Szenarien oder Wachstum. Ich glaube natürlich auch an die Fundamentals eben der Company. Aber was man jetzt ja lernt, ist, dass sowas wie Krieg oder Handelskriege, also sowohl physische Kriege, militärische Kriege als auch Handelskriege, natürlich einen riesen Einfluss haben auf die Weltwirtschaft oder auch auf das Sentiment. Und dann hilft es mir dann vielleicht manchmal auch nicht, dass Chip XY jetzt die beste Nanometer-Technologie hat, ja, oder dass das neue YouTube Premium jetzt irgendwie eine total gute Loyalitätsrate eben hat, wenn die Leute dann eben ganz andere Sorgen auf der Welt haben. Heißt jetzt nicht, dass diese Tech-Unternehmen nicht weiterhin sehr, sehr gut performen, aber ich glaube, diese ganze Makrolage, die muss man dann eben noch besser berücksichtigen. Und es gab sicherlich auch schlaue Investoren, die gesagt haben, hey, ich weiß nicht genau, wie es mit Trump laufen wird, aber es wird vermutlich nicht besser laufen. Also die Welt wird wahrscheinlich nicht friedlicher werden mit Trump als ohne Trump.
Und man jetzt auch kein Orakel sein, ja.
Die Welt wird nicht harmonischer sein. Das heißt, sogar wenn du jetzt gesagt hast, hey, ich glaube nach wie vor genauso an Big Tech, Social Media, AI und so weiter, hätte man zumindest als Variable einfließen lassen können in sein Denkmodell, okay, das läuft zwar weiterhin ganz gut, aber da könnte jetzt so ein Störfaktor reinkommen, der zumindest nicht positiv ist. Und dann hätte man entweder sagen können, okay, bin jetzt vorsichtig oder geh sogar aus dem Markt raus. Wobei auch der Scott Galloway, den ich ja auch ganz gern mag, der hat ja selbst damals gesagt, dass er einen riesen Fehler gemacht hat, auch damals bei Trump, weil er damals, als Trump Präsident wurde zum ersten Mal, auch gesagt hat, okay, jetzt geht alles den Bach runter, er steigt aus den Märkten aus, und alles wird ein Desaster. Weil im Nachhinein, wie er selbst gesagt hat, ein Riesenfehler, weil trotz oder wegen Trump die Wirtschaft total gestiegen ist und dann hat er einfach sein Geld rausgezogen und hat diese ganze Upside jetzt eben verpasst, ja. Und jetzt haben wir natürlich alle keine Glaskugel und wissen jetzt nicht, wie es weiterläuft. Und jetzt kann es natürlich, krasse Analyse, in beide Richtungen gehen, nach oben oder nach unten, ja. Aber es kann natürlich sein, dass es jetzt halt tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Zeit wird mit dem ganzen Chaos. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich das wieder beruhigt und man dann, ja, viel Geld liegen lässt. Mein Gefühl ist, dass wenn du richtig gute Aktien hast, die fundamental gut sind, wie die Super 6, dann würde ich die halten.
Einfach in Ruhe lassen, ja.
Weil ich davon ausgehen würde, dass die mindestens auf ihren alten All-Time-High-Wert irgendwann wieder zurückkommen werden. Aber wenn man jetzt eh schon total jetzt in Meme-Coins oder Meme-Stocks und so weiter drin ist, dann ist man jetzt eh schon unter Wasser. Und das ist halt die Frage, ob es halt noch weiter runtergeht oder ob es jetzt auch schon wieder zu spät ist zum Verkaufen. Aber da würde ich halt einen klaren Unterschied machen zwischen, habe ich fundamental gute Aktien, die würde ich alle halten, versus bin ich irgendwie in total spekulative Sachen investiert, da können es durchaus noch deutlich weiter runtergehen. Ich glaube, erstmal konservativ zu sein, ist definitiv nicht verkehrt. Vielleicht erstmal das Ganze abzuwarten. Aber klar werden die größten Profiteure die sein, die jetzt irgendwann niedrig einsteigen werden, um dann eben von diesen guten Aktien zu profitieren. Ja? Also es wird jetzt irgendeine Person geben, die jetzt 100.000 oder 1 Million jetzt halt in, keine Ahnung, Super 6 investieren wird. Das erholt sich alles innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten wieder. Da haben sie plötzlich irgendwie 30, 40% gemacht auf diese 100.000 oder 1 Million oder so und langfristig einfach damit super gute Aktien gekauft. die sich wahrscheinlich auch langfristig wieder, vielleicht auch wieder verdoppeln können in ein paar Jahren. Genau, von daher hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, wie das eigene Portfolio ist und wie viele Risikobereitschaft man auch hat.
Ja, und zum Gewinner der Woche gibt es natürlich auch das Pendant. Wer ist denn der Verlierer der Woche an der Börse?
Einer der Verlierer der Woche ist definitiv Apple, wie wir schon erwähnt haben. Das heißt, die kommen jetzt gerade sehr stark unter Druck, weil einfach im Bereich KI nicht geliefert wird. Das heißt, die Aktie ist etwa 10% im Minus, so in den letzten 7 bis 10 Tagen. Einer der größten Verlierer der letzten Wochen ist aber auch Reddit. Reddit haben wir auch schon öfter besprochen. Die waren ja eigentlich erstmal einer der großen Gewinner seit dem IPO letzten Jahres. Aber in den letzten paar Wochen hat die Aktie auch enorm gelitten. Einerseits wegen dem ganzen Umfeld. Das heißt, da gehen die Aktien, die halt vorher stark gestiegen sind, auch wieder genauso stark wieder runter. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen inhaltlichen Grund, weil Reddit ja auch sehr stark von Google abhängig ist. Also viele Leute suchen ja irgendwas bei Google und landen dann eben bei Reddit, weil es da eben oftmals das beste Ergebnis dafür gibt. Google hat jetzt wohl was am Algorithmus geändert, dass Reddit dann nicht mehr so viel Traffic bekommt. Das heißt, da ist ein Risiko für Reddit auf jeden Fall diese starke Abhängigkeit, dass sie eben von diesem Search-Traffic von Google abhängig sind. Ich selbst gehe jeden Tag 50 Mal auf Reddit. Das heißt, von mir kriegen sie immer den direkten Traffic. Also für mich bräuchten sie jetzt nicht Google als Traffic-Lieferant, aber für ganz viele Suchanfragen spielt natürlich Google eine große Rolle. Reddit leidet gerade ziemlich. Einerseits darunter, dass die Situation allgemein schlecht ist für Tech-Aktien. Aber da gibt es eben auch tatsächlich diesen inhaltlichen Grund, dass eben diese Google-Abhängigkeit gerade nochmal ein bisschen klarer wird, weil da eben was am Algorithmus wohl geändert wurde.
Ja, großer Verlierer Reddit auf jeden Fall. Schade, ich habe welche gekauft, muss ich mal drauf gucken. Aber ich vermeide es momentan, auf mein Depot zu schauen, ja, um nicht irgendwelche unstrukturierten Moves zu machen. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Kommen wir doch mal zu unserem Kryptomarkt. Was tut sich denn da? Man könnte ja jetzt meinen, vielleicht, wenn Leute ihr Geld aus Aktien rausziehen und US-Umfeld so ein bisschen instabil, gehen die dann alle zu Bitcoin, weil das sozusagen der Gegenpol dazu ist, dezentral und auf der ganzen Welt verteilt und so weiter. Was passiert gerade am Kryptomarkt?
Eine sehr berechtigte Frage. Kann Krypto davon profitieren, wenn andere Assetklassen gerade runtergehen? Das war ja früher tatsächlich so der Gedanke, dass ja Krypto ja das digitale Gold ist und tatsächlich ist Gold gerade auch gerade eine sichere Assetklasse. Also es gibt viele Leute, die jetzt in den letzten Monaten in Gold geflüchtet sind und es performt, glaube ich, auch ganz gut. Tatsächlich ist es so, dass Krypto aber total stark korreliert eigentlich mit Aktien. Das ist eigentlich eher sogar nochmal gehebelt. Das heißt, wenn Aktien stark hochgehen, dann ist halt viel Euphorie da und dann können natürlich auch Meme-Coins und so weiter durch die Decke gehen. Und wenn es runtergeht, dann stecken da ja relativ wenig Fundamentals dahinter, hinter Solana oder hinter Dogecoin und dann geht es natürlich halt krass in den Keller. Das heißt, wenn wir uns aktuell mal die Zahlen anschauen, dann ist Bitcoin aktuell bei $83.000, war ja schon mal bei $109.000 und war in den letzten Tagen sogar mal bei, ich glaube, $77.000. Ne? Also deutlich unter dem All-Time-High und dieses Jahr 12% im Minus. Genauso Ethereum. 44% im Minus dieses Jahr, Solana 36% im Minus, Dogecoin 48% im Minus und das ist ja alles sozusagen year-to-date, also in diesem Jahr. Im Vergleich zum All-Time-High sind die zum Teil noch deutlicher drunter. Also ich glaube, Solana ist jetzt schon 60% oder 70% zum Teil unterm All-Time-High, Doge genauso, weil die Anfang des Jahres stark gestiegen sind und jetzt eben auch genauso stark wieder gecrashed. Und da gab es ja eben auch eigentlich ja die Hoffnung, dass durch Trump ja quasi jetzt Krypto eine seriöse Asset-Klasse wird. Und dann hat man ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass Trump es ja eher dazu nutzt, um halt Trump-Coin und Melania-Coin eben zu pushen. Und auch als er letztens dann diese strategische Krypto-Reserve angekündigt hat, von der man sich ja viel erhofft hat und gedacht hat, okay, das ist jetzt quasi die Legitimation, der Ritterschlag für Krypto, hat sich auch wieder rausgestellt, dass das auch wieder nur so ein Bereicherungsmechanismus ist, quasi für Trump und sein Umfeld. Denn anstatt zu sagen, okay, wir machen jetzt die Bitcoin-Reserve, was ja noch so halbwegs plausibel ist, weil Bitcoin ja schon, sag mal, ein bisschen stabiler und seriöser ist als andere Coins, hat Trump in seinem ersten Tweet gesagt, wir machen jetzt die Kryptoreserve, aber mit Ripple, Solana und Cardano und ein paar von seinen Kumpels sind da auch ziemlich heftig investiert in diese ganzen Geschichten. Und erst im zweiten Tweet hat er hinterher geschickt, ach übrigens, Bitcoin ist natürlich auch ganz cool und Ethereum auch. Das heißt, das, was eigentlich so seriös ist, war dann so, ne, so, ich sag mal,
Side Note.
Ja, so eine Side Note. Aber wichtig war ihm halt erstmal mitzuteilen, dass die Coins seiner Kumpels, sage ich jetzt mal, da Teil dieser Reserve sind. Und nochmal davor hat er ja diesen Trump-Coin rausgebracht. Und das hat natürlich jetzt auch wieder ziemlich viele desillusioniert, die vielleicht so diese Resthoffnung hatten, dass ja tatsächlich jetzt was kommt. Und selbst wenn man der Meinung ist, dass Krypto eine Zukunft hat und dass Bitcoin eine legitime, ja, Store of Value ist, und das vielleicht auch tatsächlich in Zukunft das gute Use Cases geben könnte für Krypto, hat dieser Move natürlich diesem Movement wieder total geschadet, weil einfach klar wird, dass zumindest die Person, die jetzt im Amt ist, das halt einfach nur, also überhaupt nicht versteht und überhaupt nicht ernst nimmt und dann halt irgendwelche komischen Coins pusht, anstatt zu sagen, hey, wir fangen mal langsam an, machen jetzt einfach mal Bitcoin ein bisschen, ich sag mal, legitimer und dann können wir ja immer noch gucken, ob wir das dann irgendwann ausweiten. Und der geht halt genau andersrum, fängt mit den Meme-Coins an, macht dann weiter mit Ripple, wo ja auch einer seiner großen Spender ja auch sehr stark involviert ist. Und Bitcoin ist dann halt eher, ja, ebenso, ja, eine Randnotiz.
Also hast du mir jetzt gerade erzählt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten Pump and Dump gemacht hat?
Also bei seinen Coins auf jeden Fall. Und es gibt ja auch die Spekulation, ob jetzt nicht sogar diese Handelskriege vielleicht nicht auch sogar ein Mechanismus sind, um die Kurse erstmal alle zu crashen, damit vielleicht irgendjemand dann wieder günstig einkaufen kann. Ich glaube, der einzige Trost, den jetzt vielleicht Trump-Gegner hätten, ist, dass zumindest Elon derzeit nicht davon profitiert, weil dessen Company ist ja derzeit auch am Boden. Viele andere Trump-Freunde, die sind jetzt natürlich auch nicht begeistert, ne? Also er hat ja viele Milliardärsfreunde und deren Portfolios sehen jetzt auch gerade nicht so toll aus. Und das ist ja auch wieder so ein Ding an der Irrationalität von Trump, weil es ja irgendwie eine Sache, ob du sagst, ich mache jetzt America first mit den Zöllen, die Welt ist mir egal, Hauptsache Amerika geht's gut, das wäre ja eine Sache, aber Amerika geht's ja auch nicht gut, geht's ja auch nicht besser dadurch. Und es ist ja eine Sache, ob du sagst, okay, ich crashe jetzt die Börse und wenigstens ich und meine Freunde können uns dadurch bereichern, aber seine eigenen Freunde verlieren jetzt ja gerade irgendwie Milliarden von Dollar. Das heißt, alles, was er macht, also nützt ja noch nicht mal seine eigenen Agenda, sondern schadet einfach nur allen, was natürlich totales Desaster ist. Natürlich für alle Anleger natürlich gerade sehr problematisch.
Also ich habe ja eine Doku über ihn gesehen und er hat ja schon einen Track Record, dass er schon mehrmals ja seine gesamte Entourage mit in den finanziellen Ruinen getrieben hat und er dann einfach da wieder rausgekommen ist und das nächste Projekt angefangen hat. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt die totale Überraschung, dass man in seinem Fahrtwasser auch jede Menge Geld verlieren kann.
Definitiv, und deshalb sollte man sich auf jeden Fall aufpassen, ob man sich da auf den Pakt mit dem Trump-Teufel einlässt, ob da wirklich das rauskommt, was man sich davon erwartet, mal jenseits von allen Considerations.
Ja, und du hast es ja auch schon angekündigt. Wir haben hier auch noch ein paar Fragen aus der Community. Die erste Frage ist, wie lange wird der Markt korrigieren und wann geht es wieder aufwärts? Ja, also hier haben wir natürlich keine Glaskugel und kein Financial Advice, aber bitteschön, wie lange wird der Markt korrigieren und wann geht es wieder aufwärts?
Das ist aktuell sehr schwer vorauszusagen. Ich glaube, drei Dinge müssen passieren. Das eine ist, dass das ganze Thema Handelskrieg und Zölle vom Tisch kommt. Das könnte theoretisch jede Minute passieren, was gut wäre. Das könnte sich aber auch einfach durch die ganze Trump-Amtszeit durchziehen. Und wir haben das Thema einfach 4 Jahre lang. Und dann gibt es eben 4 Jahre diese Unsicherheit. Das zweite Thema ist eine mögliche Zinssenkung in den USA. Das ist dann eher eine Frage der Zentralbank, ob die eben sagen, hey, die Wirtschaft, die ist gerade am Schrumpfen, es gibt eine Rezession, müssen wir das Ganze wieder ankurbeln durch eine Zinssenkung. Das wäre natürlich auch ein willkommenes Signal für die Märkte. Und das dritte wäre natürlich auch Frieden in der Ukraine, was auch immer für einen Deal dann am Ende zustande kommt zwischen den USA, der Ukraine und dann eben auch Russland. Wenn es da eben eine Lösung gäbe, die hoffentlich, sagen wir mal, für alle akzeptabel ist, dann wäre es natürlich auch wieder eine Beruhigung für die Märkte. Aber genauso wie das ja 3 Unsicherheitsfaktoren im Augenblick sind, die eben dafür sorgen, dass die Märkte runtergehen, wäre natürlich die Lösung dieser 3 Probleme natürlich wieder ein positives Signal für die Märkte. Und einige davon könnten sich theoretisch auch kurzfristig einstellen. Also theoretisch könnte es in den nächsten Wochen schon eine Friedensmeldung geben oder einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland. Ob das nachhaltig ist, nochmal eine andere Frage. Theoretisch könnte es schon in den nächsten Wochen eine Zinssenkung geben. Und theoretisch könnten sich die USA und Kanada und Mexiko auch in den nächsten Wochen schon darauf einigen, dass sie eben doch nicht den Handelskrieg irgendwie führen. Vielleicht kann Trump sein Gesicht irgendwie wahren, indem er dann das als Erfolg verkauft und sagt, ja, okay, wir machen jetzt keinen Handelskrieg mehr, aber dafür hat jetzt Kanada seine Grenzkontrollen irgendwie verstärkt oder von den Europäern haben wir jetzt dies und jenes oder so bekommen. Das wäre für mich ehrlich gesagt das Best-Case-Szenario, ja. Meinetwegen soll Trump das als Win für sich verkaufen, er will als Erfolg. Er soll halt einfach nur kein Chaos verursachen. Und wenn er dann rausgehen kann und sagen kann, hey, meine Androhung der Zölle war das, was dazu geführt hat. Okay, meinetwegen. Aber er soll halt einfach nur die Weltwirtschaft nicht ins Chaos stürzen. Das heißt, die Antwort auf die Frage, wie lange wird der Markt korrigieren, die kann ich leider nicht beantworten. Ich habe eine leichte Hoffnung, dass wir zumindest den Boden so langsam erreicht haben und es nicht noch viel schlimmer wird und dass man zumindest diese 3 Faktoren, die identifizieren kann, die den Markt wieder nach oben führen könnten. Also Schluss mit den Zöllen, eine Zinssenkung der Fed und dann eben auch Waffenstillstand im Russland-Ukraine-Krieg.
Userfrage Nummer 2. Was soll man jetzt machen? Halten, verkaufen oder ist es eine gute Buy-Opportunity?
Lass uns das doch gleich am Beispiel der Super 6 eben durchspielen. Und da haben wir ja vorhin schon erwähnt, dass die aus meiner Sicht fundamental immer noch genauso gut sind wie vor 4 Wochen. Das heißt, aus meiner Sicht haben die gerade ein sehr attraktives Kursgewinnverhältnis. Klar kann es immer noch weiter runtergehen, aber prinzipiell glaube ich, dass es gerade Einstiegskurse sein könnten. Wie gesagt, wenn man sie schon hält, würde ich sie nicht verkaufen, weil man sie dann wirklich vielleicht am Bottom verkauft, wenn die Stimmung maximal schlecht ist. Am Beispiel von Nvidia kann man sich ja auch die Kursziele anschauen. Und wir wissen ja, die Nvidia-Aktie, die war ja noch vor ein paar Wochen auf 140, 150 Dollar. Aktuell ist sie auf 117 Dollar, war aber auch in den letzten Tagen schon mal auf 102 Dollar. Also echt krass, wie volatil das ist. Aber das offizielle Kursziel von vielen Investmentbanken, wie jetzt Bank of America, America oder auch Morgan Stanley oder auch Goldman Sachs, da sind die Kursziele ja eher bei 180 oder 200 Dollar sogar. Das heißt, wenn man jetzt der Meinung ist, dass die sich jetzt nicht total irgendwie vertun, wenn man jetzt nicht irgendwie Angst hat, dass AI jetzt total die Bubble ist, da gibt es halt einfach diese Differenz zwischen, okay, die Aktie, die ist jetzt gerade 115 Dollar, aber das Kursziel ist ja eher bei 180 oder 200 Dollar. Das heißt, wenn du die jetzt gerade hältst und dann eben verkaufst, dann kann es halt sein, dass du echt super viel Geld auf dem Tisch liegen lässt. Und genauso, wenn du jetzt überlegst, da einzusteigen, könntest du sagen, hey, Moment mal, ich habe die Aktie verpasst, als sie bei 150 Dollar war. Denn als sie bei 150 Dollar war, war das Kursziel ja auch schon bei 200 Dollar. Und wenn man da der Meinung war, dass es ein halbwegs realistisches Kursziel war, dann ist jetzt ja die Upside noch viel höher, da jetzt einzusteigen. Das heißt, viele sehen es ja auch als ein Geschenk, die besten Aktien überhaupt jetzt halt quasi im Trump-Schlussverkauf eben günstig einkaufen zu können. Das heißt, ich glaube, was diese Super 6 angeht, sehe ich auf jeden Fall den Case, die zu halten oder auch einzusteigen oder meinetwegen auch erstmal in Cash zu bleiben und vielleicht erstmal gar nichts zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wenn man sie gerade hält, dass man irgendwelche Panikverkäufe machen sollte. Denn dafür haben die Aktien einfach ja zu viel fundamentale Stärke. Und es gibt ja auch diese Kursziele, über die sich ja auch viele Analysten viele Gedanken gemacht haben. Ob die immer so zutreffen, ist nochmal eine andere Frage. Aber die haben ja alle Szenarien rauf und runter analysiert der letzten Jahre. Dann hoffen wir einfach mal, dass sozusagen der Trump-Faktor all diese Szenarien jetzt nicht irgendwie null und nichtig macht. Das war unser Aktienupdate für diese Woche. Also viel Trump. Leider, aber der ist natürlich gerade so der große Störfaktor im Markt. Ich hoffe, es hat euch einen guten Überblick gegeben über das, was aktuell eben auch los ist im Markt, was es mit diesen Zöllen auf sich hat, welche Argumente für Zölle vielleicht auch ein Stück weit rational sein könnten, welche Aspekte aber vielleicht auch total planlos sind und eben die Auswirkungen auf unsere Märkte. Und da sehen wir eben einfach, dass es eine sehr hohe Volatilität gibt, dass ich glaube, dass die Super 6 nach wie vor sehr gut aufgestellt sind. Aber gerade im Bereich Krypto, da haben wir tatsächlich gerade sehr schwache Kurse. Und da sind die Perspektiven eben auch für die Zukunft nicht so gut, wie man das vielleicht vor ein paar Wochen gedacht hätte, weil eben einfach die Trump-Regierung zeigt, dass sie das Thema Krypto nicht wirklich gut versteht, beziehungsweise da vielleicht auch auf die falschen Pferde setzt und eben nicht das Thema Bitcoin in den Vordergrund stellt, was natürlich am stabilsten ist, sondern eher eben auf diese ganzen Meme-Coins setzt. Also da wird es auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, wie sich das die nächsten Wochen verhält. Prinzipiell habe ich ja gesagt, Sentiment gerade sehr, sehr schlecht. Fear and Greed Index, also auf 15 oder 17. Die letzten Tage lief es aber ganz okay. Das heißt, da hatte man ja sich noch Schlimmeres erwartet. Aber zumindest diese Woche war besser als die letzte Woche, beziehungsweise die letzten Tage waren besser als Anfang der Woche. Und da bin ich ja schon immer ganz froh, wenn man überhaupt mal irgendwelche grünen Zahlen sieht. Zum Beispiel war ja Nvidia gestern wieder 6% im Plus und hat sich wieder ein bisschen erholt. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es da ein bisschen Aufwind gibt für die nächsten Wochen und Monate, der dann auch ein bisschen nachhaltiger ist.
Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und würden uns riesig freuen, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert und den Podcast bei Apple und Spotify mit 5 Sternen bewertet. Das wäre eine riesige Hilfe und folgt uns auch auf LinkedIn, TikTok und Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Trends mit Theo.